Heute Podcast mit Katrin Lutz.
Ich habe in der Probewurf dann schon gemerkt, oh, irgendwie läuft es heute, glaube ich, nicht so rund und habe nur zu meinem Papa gesagt, oh, heute muss ich mich, glaube ich, strecken.
Es ist passiert. 700 von einer Keglerin, worauf wir eigentlich schon sehr lange warten und es ab und zu auch schon mal knapp davor war, dass es jetzt passiert. Katrin Lutz hat in Zollenroda gegen Pöllwitz mit 712 einen Meilenstein, eine neue Bestmarke im Frauenkegeln erreicht. Darüber und natürlich über alles, was man bei ihr mit dem Kegeln wissen muss. Wir kennen ihren Papa Wolfgang Lutz, wir kennen ihren Verein KC Schritzheim, seit Jahren erfolgreich und vielleicht dieses Jahr auch das Zünglein an der Waage in der ersten Frauenbundesliga. Ich freue mich aufs Gespräch mit Katrin. Fangen wir an.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Katrin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich glaube, es ist das dritte Mal, dass ich dir gratuliere. Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an, Teil der Kegelgeschichte zu sein, so einen Meilenstein zu setzen?
Also es ist noch sehr unfassbar, ungreifbar. Jedes Mal, wenn man sich in die sozialen Medien bewegt und man sieht sein eigenes Bild, man sieht den Fernsehbericht, man sieht die viele Gratulanten, dann kann man das eigentlich gar nicht richtig glauben, was am Sonntag auf der Kegelbahn in Pöllwitz passiert ist. Also für mich ist das unbeschreiblich, unbegreiflich und unfassbar.
Man merkt es ja auch an, wenn du es erzählst, dass es irgendwie gefühlt noch nicht so ganz im Kopf angekommen ist, oder?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es braucht doch tatsächlich seine Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, dass man Kegelgeschichte geschrieben hat.
Tatsache.
Und das ist, ich habe das heute in der Arbeit so verglichen mit als Kind, Jugendlicher schlägst du ein Geschichtsbuch auf und da ist was passiert. Da hat irgendjemand Geschichte geschrieben und genau so fühle ich mich eigentlich. Also
Es ist 4 Tage her. Wir nehmen am Donnerstag nach deinem unglaublichen Spiel, nach deinem vermutlich besten Spiel deiner Kegelkarriere diesen Podcast auf, dieses Gespräch auf. Hast du eine Ahnung, warum du am Sonntag so viel gespielt hast? Dass du kegeln kannst, das wissen wir, aber der Weg bis 712 ist ja bekanntlich sehr, sehr, sehr weit.
Also ich habe mich nicht anders gefühlt wie sonst. Ich habe nichts anderes gemacht wie sonst. Es war ein Sonntag, wie jeder andere Kegelsonntag auch. Ich habe mich einfach gefreut, mit meinen Mädels einen tollen Tag bei tollem Wetter zu verbringen. Ich habe in der Probewurf dann schon gemerkt, oh, irgendwie läuft es heute, glaube ich, nicht so rund und habe nur zu meinem Papa gesagt, oh, heute muss ich mich, glaube ich, strecken. und dann lief es einfach und ich bin ja blinder Fisch beim Kegeln und das wissen auch viele. Also ich sehe weder Zahlen noch was da draußen so wirklich passiert. Ich kann nicht sagen, wie ihr Spiel steht.
Weil du deine Brille nicht auf hast.
Genau. Ich bin eigentlich immer von dem abhängig, was mein Betreuer, Coach mir sagt. Und als ich dann gemerkt habe, dass das Handtuch von meinem Papa immer mehr zittert, habe ich mir dann dachte, okay, jetzt ist irgendwas passiert, dann mache ich den Wurf und dann jubeln alle. Dann dachte ich mir, oh Gott, was ist jetzt passiert? Dann habe ich so die Augen zusammengekniffen und habe rausgeschaut und dachte mir, das steht jetzt aber nicht 701. Das war der 116. Wurf und bin so zurückgelaufen und habe ja nur so die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen und dachte, und habe dann erstmal hinter meinem Papa gefragt, habe ich jetzt schon richtig gesehen? Und er sagt, ja, ja, Katrin, das passt schon alles.
Wahnsinn. Du hast bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, der hat es ja auch nicht gesagt, wo du gerade auf, okay. Nee. Interessant. Dein Papa, klar, Wolfgang also, Lutz, ich habe es im Intro gesagt, betreut er dich eigentlich immer oder war das eines von wenigen Spielen, wo er hinter dir sitzt?
Also, mein Papa betreut mich in 80% der Spiele. Also wir gucken halt immer, wie es von der Aufstellung her passt. Ich habe auch schon andere Coaches gehabt. Das Problem ist halt immer nur, dass ich denen zu 150% vertrauen muss, weil ich halt nichts sehe. Mhm. Also ich kann ja auch nicht sagen, ob meine Zeit stimmt oder nicht, ob sie mir reicht oder nicht, wie das Spiel steht. Von daher muss ich mich auf die Person, die hinter mir sitzt, zu 150% verlassen können, dass die auch tatsächlich mir den Weg gibt und sagt, ja, es ist alles in Ordnung. Und das ist halt ein ganz arg großes Vertrauensverhältnis zu der Person. Deswegen kann das, glaube ich, nicht jeder und es würde auch nicht mit jedem funktionieren.
Hm. Am Sonntag hat es funktioniert. Was hat dir dein Papa denn während des Spiels gesagt? Ich hoffe, du möchtest und darfst was sagen. Nicht, dass das euer Geheimnis ist, aber oder musste er gar nichts sagen, weil es dann doch irgendwie gelaufen ist?
Er hat mir nur immer wieder gesagt, ja, Katrin, du bist gut unterwegs, mach so weiter, bleib bei dir. Wenn ich dann ab und zu hektisch wird, dann erinnert er mich an meinen Auftakt, an meinen ersten Schritt, dass es halt einfach wieder so ein Fluss hat. Ja, und das sind eigentlich so ja seine Worte während dem ganzen Spiel. Und ja, und zum Schluss hat er dann nur, bei den letzten vier Würfen hat er dann nur gesagt, Katrin, genieß es.
Sehr, sehr schön. Bleiben wir in der Familie und wir wissen ja irgendwie alle, dass die Familie Lutz kegelverrückt ist, dein Bruder. Auch gerade nicht mehr so viel körperlich bedingt kegeln kann, beziehungsweise aktiv ist, aber der natürlich auch immer Feuer und Flamme ist für diesen Sport, für unseren Sport. Und das ist in einem Insta-Post geschrieben, dass er, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, der einzige Mensch war, glaube ich, die einzige Person, die geglaubt hat, dass du die erste Frau bist. Man muss ja ehrlicherweise sagen, man denkt ja dabei 700 an ganz andere Namen. Sina Beißer, Saskia Seitz, wenn man in Deutschland bleibt, aus Austin Zenger oder international, gibt es ja viele Frauen, die ja, denen man das eher anrechnen würde. Und du hast jetzt kurz einen Prozess gemacht, aber dein Bruder hat es eben gesagt, dass du die erste Frau bist mit deiner Technik. Das war kein Witz, glaube ich, oder?
Nee, das war tatsächlich kein Witz. Ich kam ja aus einer ziemlich lange Verletzungspause in der letzten Saison zurück. Hab dann als Training mächtig reduziert und habe mir immer nie getraut, mehr quasi zu trainieren oder mehr zu machen, weil ich immer Angst hatte, dass es mir für den Sonntag dann mit meiner Verletzung nicht reicht, das ganze Spiel zu machen. Und es war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es war November oder Dezember und da sagte er zu mir, Katrin, mit der Technik, wo du spielst und wenn du dann auch noch richtig trainieren würdest, dann bist du die erste Frau, die 700 spielt. Und dann habe ich ihn nur ausgelacht und habe zu ihm gesagt, naja, da gibt's ja genügend andere, wie du ja schon gesagt hast, wie Stina Beiser, Saskia Seitz, Celine Zenger. Ja, also es gibt ja in Deutschland genügend und mega viele, die tolle Ergebnisse spielen, die absolut erfolgreich sind, die viel öfters an der magischen Zahl dran waren wie ich. Das wäre gedacht, die, naja, der macht Witze mit mir. Ja, und ich musste das in dem Insta-Post einfach so schreiben, weil er hat mir das schon vorgesagt.
Naja, Geschwister kennen einen immer am besten.
Ja.
Aber ja, war er eigentlich dabei?
Nee, er war mit unserer zweiten Damenmannschaft unterwegs.
Und dann hat er vermutlich gleich angerufen danach.
Genau, aber die sind alle am Handy geguckt. Die haben sich, glaube ich, weniger auf ihr eigenes Spiel konzentriert. Bei uns auf der Kegelbahn in Schrezheim hat unsere dritte Damenmannschaft gespielt. Die haben dann kurzerhand den Livestream von Pöllwitz auf unsere Anzeigetafel hingeschmissen, damit sie meine Würfe noch angucken können.
Das ist ein tolles Clubleben. Das merkt man auch immer. Ich glaube, am Abend dann gab es auch einen kleinen Empfang. Das ist ja fast bei euch schon Standard, wenn verdiente Sportlerinnen und Sportler von internationalen Einsätzen und Co. kommen. Wir kommen gleich nochmal auf diesen Sonntag, auf den 7. April 2024 zurück. Ich möchte aber auch dich als Sportlerin. Du hast ja doch ein paar Sachen schon erlebt und bist ja auch fester Bestandteil der Frauenbundesliga, also des deutschen Spitzensportes. Es gibt auch viel zu dir zu erzählen. Darüber werden wir sprechen. Vorher machen wir aber eine Schnellfragerunde, die ich mit jedem Gast, jeder Sportlerin, jedem Sportler oder den Personen, die eben irgendwas mit Kegeln zu tun haben, auch immer gerne mache. Ich werde die Fragen wieder stellen, gerne kurz antworten, wenn was Interessantes dabei ist. Und da bin ich mir sicher, komme ich darauf nochmal zurück. Bist du bereit?
Okay. Ja.
Dein kompletter Name?
Katrin Lütz.
Hast du einen Spitznamen?
Ja, viele sagen zu mir Luzi oder Rienchen.
Dein Beruf?
Ich bin Auftrags- und Projektabwickler.
Dein Geburtsdatum?
Ich bin am 22. Juni 89 geboren, ein Sommerkind.
Dein Jahr, in dem du das Kegeln begonnen hast?
Ich konnte kaum laufen.
Deine offizielle Bestleistung ist bekannt. Bitte sag sie trotzdem nochmal.
712.
Eine Bahn, die du überhaupt nicht magst.
Die ist Gott sei Dank schon abgerissen.
Welche war das?
Das ist tatsächlich die Kegelbahn vom Heimatverein von Fabian Seitz Waldstetten.
Deine Lieblingsbahn? Seit Sonntag hast du eine neue Lieblingsbahn?
Ja, definitiv. Zeulenroder.
Und deine größte Niederlage?
Meine größte Niederlage? Finde ich ganz arg schwierig zu sagen, weil ich versuche auch immer aus meinen Niederlagen Positives rauszuziehen. Also.
Dann ist es in Ordnung. Es ist auch eine gute Antwort. Ja. Vielen Dank. Beginnen wir mal hinten oder nicht ganz hinten bei der abgerissenen Bahn. Was war denn so schlimm an dieser Bahn?
Ich behaupte bis heute noch, die war schief.
Zeitlich oder ist sie gefallen oder gestiegen? Ja, zeitlich.
Ja, und das war immer so, also das hat mir meine komplette Jugend begleitet und das war immer so demütigend. Man kommt mit einem guten Schnitt von, also damals nur 100 Wurf mit 450, 460. Und dann wusste man, dann kommt Ham. Und dann steht maximal 350 an der Anzeigetafel und du warst gut.
Gut, ja. Die Bahn kennt, so eine Bahn kennt, glaube ich, jeder. Gerade so im Kreis, wenn man da in der unteren Liga unterwegs ist, gibt es die häufig, ja. Deine offizielle Bestleistung, was hättest du denn bis letzten Sonntag gesagt?
Also bis letzten Sonntag waren das 656. Und das habe ich ja um fast knappe 60 Kegel übertrumpft.
Dann, man kann sagen, du hast es richtig krachen lassen. Hattest du im Training, also eine offizielle Bestleistung, die drüber lag, die schon mal so ein bisschen in die Richtung ging? Oder waren auch die Trainingsspiele noch weit weg von der 7?
Also tatsächlich im normalen Training trainiere ich mir keine Ergebnisse. Und so in der Vorbereitungsspiele war ich nie so gut. Also ja, da standet mal 650 draußen, ja, aber genauso standet auch mal 550 draußen. Also ich habe niemals in die Richtung irgendwelche Zahlen gespielt. Noch gar nie.
Und das Thema mit dem Kegeln beginnen, du hast gemeint, du konntest noch nicht mal richtig laufen. Wie hat denn das angefangen, beziehungsweise welche Geschichten, wenn wir wieder bei dem Thema Geschichte, welche Geschichte erzählt man dir denn über deinen Start in die Kegelkarriere?
Also so viele sagen immer, boah, wenn ich dir früher Kegler zuguckt habe, da habe ich nie gedacht, dass du so gut wirst.
Sehr, sehr, sehr nett.
Ja, das war so. Ja, man kennt es ja im Kindesalter, man hört auch nicht so richtig auf Trainer und Betreuer, weil man macht ja selber alles richtig und man sieht ja so viel. Und das gefällt mir ganz gut und dann probiere ich das und das gefällt mir ganz gut und dann probiere ich das und so. Und ja, irgendwie hat es, glaube ich, nicht so ganz rund ausgesehen, bis ich mal so ein bisschen kapiert habe, dass es auch gut ist, wenn man auf den Trainer hört und dass man das Wort dann übernimmt. Und das sagen mir tatsächlich heute ganz arg viele. Katrin, wenn ich dich aus der Jugend rausbringe, das ist was ganz anderes.
Welchen Beitrag hat denn dein Papa an dieser Entwicklung? War der damals schon dein Trainer?
Ja, tatsächlich. Also tatsächlich hat mir mein Papa schon meine ganze Kegelkarriere begleitet. Also ich habe er hat mir das Kegeln gezeigt. Er hat mit mir fleißig trainiert. Er hat immer wieder von seiner internationalen Erfahrung auch immer wieder was mitgebracht und hat gesagt, ach komm, das probieren wir jetzt, das machen wir jetzt. Tatsächlich hat er mich oder begleitet, ich hoffe, er begleitet mich noch sehr, sehr lange, mir von Grund auf das Kegeln beigebracht, ja.
Eine zweite Person, die man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist deine Mama, die ja auch mit dir in der Mannschaft mal gespielt hat. Hat sie dir auch viel mitgegeben?
Ja, tatsächlich meine Mama in meiner Kegelkarriere genauso wichtig wie mein Papa. Die hat mir immer wieder aufgebaut, wenn Spiele nicht so klar sind. Die hat mir immer wieder tröstet, wenn doch mal Tränen liefen. Die hat mir immer wieder aufs Neue motiviert und wir schaffen das zusammen und das nächste Spiel wird wieder viel, viel besser. Von daher auch natürlich eine sehr, sehr wichtige Person in meiner Kegelkarriere.
Wir machen einen kleinen Sprung von den 90er Jahren, in denen du das Kegeln gelernt hast, in denen du angefangen hast, hin zu 2019. Ein Highlight vermutlich in deiner Kegelkarriere, die Kegel-WM in Rokycany in Tschechien. Welche Erinnerungen kommen da bei dir hoch, wenn du an die Zeit denkst?
Ja, nur schöne, muss ich sagen. Also das war ja meine zweite WM quasi nach 2007 aus der Slowakei. Mir war das WM-Feeling nicht unbekannt, aber trotzdem nach 12 Jahren auch wieder komplett neu. Mir war eine coole, lustige Truppe, die alles, was erreichen wollte, die alle an einem Strang gezogen haben. Wir haben schöne, witzige Tage erlebt, aber manchmal ernsthafte. Ja, und dass man eigentlich auf viele gute Kegler verzichten musste, aufgrund von Schwangerschaft und Verletzung und so, habe ich mich mega gefreut, dass sie gefragt haben, ob ich Interesse hätte, ob ich Zeit hätte. Und ja, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass man mich überhaupt fragt. Und das war dann so überwältigend, dann fährt man eigentlich als, ja, vielleicht mit der Mannschaft hin, mit der man nicht so rechnet, dass die jetzt die Goldmedaille, Silbermedaille oder Bronzemedaille mit heimbringen. Und dann schafft man es trotzdem, eine Bronzemedaille zu erkämpfen. Und das, obwohl ein Teil der Mannschaft gar nicht zur Verfügung oder von der ursprünglichen Mannschaft zur Verfügung stande. Ja, das hat mich schon auch mächtig stolz gemacht.
Also. Du hast ja auch einen entscheidenden Teil dazu beigetragen. Du hast viele Spiele gemacht, nicht alle. Ihr wurdet ja dann von Kroatien, eigentlich nur von Kroatien gestoppt. Sonst wäre da vielleicht mehr als das, was ihr erreicht habt, drin gewesen. Bevor wir über das sprechen, lass uns noch mal kurz teilhaben an den Personen, die dabei waren. Kriegst du alle zusammen?
Ja. Ja, das war die Celine Zenger, die Alina Dollheimer, die Anna Müller, Sissi Schneider, Saskia Seitz, Sandra Sellner, Yvonne Schneider und ich.
Also eine sehr bunte Truppe im Sinne von viele verschiedene Vereine dabei trotzdem. Und wenn man jetzt auf die letzte Mannschafts-WM guckt, auch viele Spielerinnen wie Anna, Celine, die ja da auch dann entsprechend ihre ersten Schritte bei den Frauen gemacht haben. Sissi Schneider war damals ja auch, ihr wart dann zu dritt mit deinem Papa. Ja. Wie war so diese Connection, so dieses Gefühl, da gemeinsam hinzufahren?
Es war sehr gut. Dadurch, dass sie auch viel Erfahrung von der Sissi sammeln durfte und sie mich auch sehr viel in meiner Kegelkarriere begleitet hat und wir auch ein gemeinsames Zimmer hatten, haben wir uns viel ausgetauscht. Sie hat mir viel Sicherheit gegeben. Fand ich gut, dass nach 12 Jahren meine erste WM quasi wieder jemand mit so viel Erfahrung und zu jemand, wo man so viel Vertrauen hatte, mit dabei war und auch mir gemeinsames Zimmer hatten. Das hat mir sehr gut getan, weil ich konnte da so viel lernen und so viel für mich mitnehmen, dass ich es echt gut fand, dass die Konstellation so war.
Zusammen habt ihr dann Bronze gewonnen, habt den dritten Platz belegt und wie du ja anfangs schon gesagt hast, auch, glaube ich, einen beachtlichen Erfolg erreicht, der jetzt nicht unbedingt auf dem Papier stand, dass es euch so weit bringt. Aber ich denke, auch beim Kegeln ist Deutschland immer mal wieder eine Turniermannschaft. Am Ende funktioniert es dann immer doch. Sissi ist ja so ein bisschen das Bindeglied auch zu deinem Club, zu deiner Mannschaft. Sie spielt, glaube ich, nicht mehr, oder?
Nee, sie hat vor 2 Jahren ihre Kegelkarriere beendet, was sehr schade für uns war oder immer noch ist. weil Sissi mit dem Verein zu dem gemacht hat, was er heute ist. Ohne Sissi wäre mit Sicherheit nicht da, wo er jetzt stehen würde, weil sie doch viel Input, viel Erfahrung mitgebracht hat, viel Wille auch und das Ganze nach vorne gebracht hat. Von daher auch sehr schade, dass sie ihre Karriere vor 2 Jahren beendet hat.
Andere Clubs, andere Mannschaften zerbrechen an so einem Abschied, an Idol, einer so wichtigen Person. Ihr nicht. Ihr habt jetzt auch mit Platz 4 wieder eine gute Position. Natürlich ist es alles sehr eng umkämpft. Aber ihr seid auch in diesem Jahr wieder auf einem guten Weg, auf einem guten Niveau. Wie lief denn die Saison bisher aus deiner Sicht so für dich und deine Mannschaft?
Also ich glaube, der Wegfall von der Sissi hat uns jetzt als Mannschaft sehr getroffen, aber durch das, dass wir so wie die Bianca Sodo und Saskia Hopp geborene Barb in der Mannschaft haben, die auch ihre Erfahrungen sammeln oder gesammelt haben, hat das Ganze vielleicht etwas leichter gemacht. Und das hat man auch, also letzte Saison hat es uns sehr, sehr getroffen, dass es so lief, wie es lief. Und in dieser Saison haben wir uns neu zusammengefunden, auch mit unseren Neuzugängen wie Christina Neundorfer. Und das sind ja alles keine unbeschriebenen Blätter im deutschen Kegelsport oder im internationalen Kegelsport. Jeder kennt sie, jeder weiß, was wir können. Von daher hat halt jeder nochmal ein paar Prozent mehr gegeben. Und ich glaube, das war letztendlich auch das Zünglein an der Waage für den derzeitigen 4. Platz. Ich meine, das kann sich ja jetzt am Sonntag nochmal ändern. Vom 4. zum 5. Platz. Wer weiß. Es kann viel passieren, aber wir haben also wenn ich jetzt von mir spreche, haben wir diese Runde viele überragende Spiele gemacht, viele gute. Ich persönlich habe noch nie so einen guten Schnitt in Heim und Auswärts gespielt wie diese Saison. Da war der Sonntag quasi so das Tüpfelchen auf dem I. Oder so, keine Ahnung, einer hat per WhatsApp geschrieben, das war der Königin die Krone aufgesetzt. Tag der Krönung. Tatsächlich, wir haben Bamberg zu Hause im Schlusssport über 100 Kegel abgenommen und nur ein Tabellenpunkt. Wir haben Spiele gerissen, die schon fast unmöglich waren zu gewinnen oder noch einen Punkt zu holen. Von daher war die Saison für uns überragend. Jetzt nach dem Sieg in Liedolzheim, mit dem auch keiner gerechnet hat, haben wir halt die nächsten 3 Spiele gleich knapp verloren.
Ja, letzten Endes braucht es aber ja solche Spiele, um dann auch solche Niederlagen zu verkraften. Sonst ist man dann trotzdem relativ schnell auch hinten dran oder zumindest halt nicht da, wo ihr gerade steht. Und dieser Sensationssieg in Niedolzheim, beziehungsweise dieser unerwartete Sieg, ich meine, dass ihr kegeln könnt, das wissen wir, könnte ja das Zünglein an der Waage sein, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht. Jetzt gibt es das Entscheidungsspiel. Ich hoffe, der Podcast kommt vor diesem Entscheidungsspiel raus. Aber jetzt gibt es das Entscheidungsspiel Niedolzheim gegen Bamberg. Was sich ja auch viele mal wieder gewünscht haben, dass es so Spannung ist, das was bei den Männern noch ein bisschen fehlt, wirklich mal bis zum letzten Spieltag die Meisterfrage ungeklärt ist. Wie siehst du das als Spielerin der ersten Bundesliga?
Tatsächlich muss ich sagen, finde ich das auch sehr interessant. Das gab es schon Jahre nicht mehr, dass es so, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es das überhaupt mal gab, dass am letzten Spieltag die Liga-Konkurrenten aufeinandertreffen und dort einen deutschen Meistertitel ausmacht. Ja, wenn mich vor der Runde jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, niemals, es geht nicht bis zum letzten Spieltag, das ist definitiv vorher entschieden. Jetzt kommt's doch so, ich glaube, das ist im Kegeln oder im DKBC auch so ein kleiner historischer Moment.
Lauter historische Momente.
Ja, ich glaube, die Saison ist schon historische Momente begleitet. Ja, tatsächlich finde ich es sehr spannend und wir machen mit Sicherheit auch am Sonntag bei unserem letzten Heimspiel das Duell erwartungsvoll verfolgen.
Tatsächlich ist es bei den Männern ja ähnlich. Da geht es um den Abstieg mit Marc Ranstedt gegen Wernburg. Ist die Frage, wer ist Dritter und somit dann letzter Absteiger aus der ersten Bundesliga. Historisch trifft's. Wir kommen wieder zurück zu deinem Spiel. Hast du eigentlich realisiert, dass du fast wegen einem Kegel nicht die einzige Frau gewesen wärst, die an diesem Wochenende 700 gespielt hat?
Ja, hab ich. Das war die Michelle Hecht. Michelle heißt sie, ja, genau. Michelle Hecht aus Lange. Aber habe ich nur mitbekommen, weil Zuschauer in Pöllwitz den Livestream verfolgt haben aus Lange und die dann immer gesagt haben, Katrin, die spielt jetzt aus 700. Ja, jetzt muss sie nur noch ein guter Wurf haben, dann spielt sie 700 und dann kam irgendwann die offene 7.
Ja.
Ja, und die haben mich dann immer wieder auf dem Laufenden gehalten.
Das ist echt interessant. Also ich habe mir nur so gedacht, wir warten sehr lange darauf und dann, wie so oft irgendwie, es ist irgendwie dann auch wieder klar, aber wie so oft dann passiert es fast zeitgleich zweimal. Also das ist auch Geschichten, die das Leben schreibt. Schauen wir mal nochmal auf dein Ergebnis. Ich erzähle nochmal die Einzelbahnen. Begonnen mit 171, dann 198, also fast 200er Bahn, 177 und zum Schluss deine 166. Ihr habt ähnlich stark angefangen. Sie hat auch zu Beginn die zwei höheren Bahnen mit 192 und 189, also nochmal ein bisschen mehr wie du hinten raus, die ein bisschen federn lassen müssen, aber unglaublich. Also Michelle, falls du es hörst oder falls jemand kennt, auch Respekt. Ich hoffe, sie sieht es, sie versteht es, dass ich mit dir spreche. Vielleicht kontaktiere ich sie auch irgendwann mal. Sie hat ja auch mit, glaube dem Top-12-Turnier in Ulm, war sie ja auch zumindest vorne mit dabei. 198 auf 30 Wurf, vermutlich auch deine Bestleistung auf einer Bahn, oder?
Ja, definitiv.
Na. Wenn wir dich jetzt fragen, wie man die Bahn in Zollenroder spielen muss, wie muss man sie denn spielen?
Ich glaube, da gibt es kein perfektes Rezept dafür. Also, wenn man das so überlegt und man verfolgt die Ergebnisse aus Zollenroda, dann sind die ja wild gemischt von knapp über 500 bis 660, 670, 680. Und ich glaube, dass es da kein perfektes Rezept dafür gibt.
Du hattest am Wochenende aber zumindest die richtigen Antworten oder den richtigen Anlauf. Wir hatten das Glück, und das ist ja auch immer das Schöne, wenn es dann Richtung Thüringen oder eben auch Sachsen-Anhalt, also Pöllwitz oder Zerbste der ersten Liga geht, dass dann ab und zu der MDR da ist. Den Bericht hast du erwähnt. Für meinen Geschmack hätten sie noch ein, zwei mehr Bilder von dir zeigen können. Aber gut, beschreib doch mal ganz kurz deinen Anlauf, wie du spielst, dass wir so ein Gefühl haben für die, die dich noch nie kegeln haben sehen, wie du so auf der Bahn unterwegs bist.
Ja, also ich würde sagen, dass mein Anlauf ziemlich rund ist, ziemlich dynamisch von der Geschwindigkeit, ab und zu vielleicht ein bisschen zu schnell.
Der Auftakt war, glaube ich, der Punkt, den du vorhin erwähnt hast.
Genau. Ne?
Wie so oft, ja.
Ja.
Und du spielst, glaube ich, eine relativ gerade Kugel, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, doch.
Also. Vielleicht ist das Geheimrezept, zumindest ein guter Hinweis, wenn man in Zollenruder erfolgreich sein möchte.
Genau.
Nach dem 120 Wurf, die Szene, ich glaube, die haben wir alle jetzt gesehen, wie du dann es kaum glauben kannst und zurückrennst nach deinem letzten Wurf. Was ist dann passiert? Wie ging es dann weiter?
Also, erstmal habe ich meinen Papa natürlich in den Arm genommen, wie man auf dem Video gut erkennen kann. Ich war überwältigt. Wir haben hunderte Nachrichten erreicht. Ich sage immer aus Deutschland und der ganzen Welt. Also, es war unglaublich, was für eine Flut an Glückwünsche eingegangen sind. Mein Handy stand Tage nicht mehr still, auch heute noch nicht. Ja, also ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Leute tatsächlich über die Livestreams verfolgt. Und ich hätte auch nie mit, also ich hätte schon mit Glückwünsche, die habe ich schon erwartet, aber dass es so eine Flut ist und Kegler, die schon lange nicht mehr kegelt oder zu denen man ewig keinen Kontakt hatte, die dann auf einmal schreibt, hey, ich habe das gesehen am Livestream. Ich kann es bis heute einfach noch nicht glauben.
Welche Bekanntnamen, auch Funktionäre, Offizielle, haben sich denn bei dir so gemeldet?
Warte. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht, aber ich glaube tatsächlich keine. Nur die Nationaltrainer, so wie Sandra Hirsch und Dani Kicker, die haben sich bei mir gemeldet. Aber ich habe es jetzt auch nicht alles hundertprozentig anguckt und verfolgt. Deswegen will ich jetzt zu niemandem sagen, du hast mir nicht kapiert oder so. Weil man hat irgendwann auch nicht mehr im Überblick. Also man hat irgendwann, fehlt es einem komplett am Überblick. Aber heute hat mich zum Beispiel der Axel Schondelmeier persönlich angerufen und hat mir persönlich zu der Traumzeit gratuliert und da habe ich mich riesig gefreut, als im Auto das Handy klingelt hat und ich gesehen habe, Axel Schondelmeier ruft an. Weil ich ihn als Sportler auch schon immer toll fand. Und ich so, schon auch ein bisschen so als Vorbild hatte. Also wenn man ihn so beobachtet hat und wie er seine Mannschaft angefeuert hat und motiviert, egal ob das jetzt in Unterharmersbach ist, ob das in Zerbst war. Und da habe ich mich riesig gefreut, als dieser Anruf kam.
Ja, ich glaube, das Thema Mannschaft anfeuern, antreiben, da gibt es ein paar Beispiele, ein paar Bilder, wo man Axel an vorderster Front sieht. Und
genau.
Er hat ja auch Ergebnisse in den Höhen gespielt. Jetzt baut er, glaube ich, wieder was Großes auf, beziehungsweise ist ja mit Unterhammersbach kurz vor dem Ziel, die Rückkehr in die Bundesliga. Auch da hoffe ich, dass die Episode vorher rauskommt. Nein, Spaß. Ja, freut mich für dich und vielen, vielen Dank, dass du meine Nachricht beantwortet hast und wir jetzt heute sprechen können. Aber ich kann das nachvollziehen, dass man irgendwann den Überblick verliert und sicherlich werden dich auch jetzt noch viele Menschen ansprechen, die jetzt vielleicht nicht einfach gleich geschrieben haben. Also ich glaube, da musst du dir jetzt keinen Kopf machen, dass du aufgrund meiner Frage schlechte Stimmung produzierst. Ich könnte mir vorstellen, dass die Follower bei dir auf Social Media auch ein bisschen gestiegen sind. Das ist ja dann auch ein Prozess, wo dann viele irgendwie mal gucken, ah, ich folge der Person jetzt. Könnte ich mir auch verstehen.
Ja, muss ich tatsächlich sagen, habe ich mich noch gar nicht so drum gekümmert. Weil es kam ja auch schon bei uns in der Presse und ja, man läuft durch die Arbeit und dann heißt, ich kenne dich. Du warst gestern in der Zeitung. Ah, okay, ja. Ich arbeite in einer großen Firma, da sind 10.000 Leute an einem Standort und da kommt einer auf dich zu, den du vorher noch nie gesehen hast und sagt, ich kenne dich aus der Zeitung.
Vermutlich ist da auch sehr viel los gewesen auf der Arbeit, oder?
Ja, definitiv.
Also waren das nicht die produktivsten Tage jetzt, diese Woche, Arbeitstage?
Ja, doch, aber wenn man halt immer über den Flur läuft, in die Kantine geht, sich einen Kaffee holt, da ist mir immer wieder jemand über den Weg laufen. Mhm. Klar.
Bringen wir den Sonntag noch zu Ende? Ihr seid dann zurückgefahren oder vielleicht war es auch schon Montag früh, ich weiß es nicht. Aber dann
es war noch so lang.
Da wurde oder war dann der rote Teppich auf der Kegelbahn ausgerollt. Es gibt ein Bild, ich glaube, von Bibi. Die steht, was hat sie denn gesagt, erzählt?
Also, ja, ich war erst sehr überwältigt, als der rote Teppich lag, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass der rote Teppich ausgelegt wird, weil normalerweise der ja nur für besondere Titel Deutscher Meister, Weltmeister, NBC-Pokalsieger ausgelegt wird und ich habe tatsächlich gar nicht damit gerechnet, dass er kommt. Ja, war dann mega.
Inoffizieller Weltrekord. Ich meine, dafür kannst du nichts, dass der nur auf Weltmeisterschaft gespielt werden kann. Aber ist das nicht groß genug? Ich meine, du bist bescheiden, das habe ich schon gemerkt, aber für mich ist es klar.
Ja, doch. Aber für mich war das jetzt nicht so klar, weil es ist ja inoffizieller Weltrekord ist ja jetzt nicht so der Titel, also
ja, okay,
wie verstehe. Deutscher Meister und so. Von daher habe ich jetzt tatsächlich nicht damit gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die komplette zweite Mannschaft noch da war und extra auf mich gewartet hat. Und dass dann Bianca, unser Team-Captain, nur die rührende Rede gehalten hat mit das, was ich fürs Kegler gebe und dass sie das verdient habe und dass es Hammer war, mir zuzuschauen und dass es sich selber gar nicht auf ihr eigenes Spiel hat vorbereiten können, weil sie einfach nicht wegschauen konnte und mit mir gefiebert hat und sich für mich gefreut hat. Das war mega rührend. Man sieht es, glaube ich, auch sogar in einem Video, wie ich so Träne abwisch am Auge. Und es war einfach so, ja, von ihr eine Rede von Herzen, wo man richtig gemerkt hat. Ich glaube, wir haben manchmal selber auch die Worte gefehlt, weil die Freude halt doch so groß für mich war. Ja, war sehr, sehr rührend.
Das ist, finde ich, ein schöner Schlusspunkt, ein schönes Schlussstatement. Ich glaube, das hast du verdient, auch wenn du das jetzt, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht so gesehen hast, aber du bist die erste Frau, die über 700 gespielt hat und mit 712 sind nur 12 Kegel über 700, aber das ist trotzdem extrem viel mehr als nur 700. Und auch wenn es nur inoffizieller Weltrekord ist, es ist deutscher Rekord und ich gehe davon aus, dass es auch sehr lange deutscher Rekord sein wird. An dir wird sich jetzt gemessen, auch in der WM, Einzel-WM dann, die bald stattfinden wird. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja, für das Gespräch. Ich wünsche dir jetzt in den nächsten Tagen noch gute Gespräche, gute Telefonate, auch ein bisschen mehr Ruhe, ein gutes letztes Spiel und dann vor allem auch eine gute Pause. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.